Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Chiron, der Zentaur. Hermes, der Götterbote, rast über den Olymp. Habt ihr es schon gehört? Habt ihr es gehört? Unser herrlicher Titan Kronos hat mit der göttlichen Meeresnymphe Philira einen Zentauren in die Welt gesetzt. Kronos herrschte zu jener Zeit in der olympischen Welt voller Macht und Willkür. Er fürchtete nichts, nur die grenzenlose Eifersucht seiner Gemahlin Rhea. Also unter uns, sowas soll es auch heute noch geben. Kronos war von der zauberhaften Philira schon seit langer Zeit wie vom Liebesrausch besessen. Wenn sie aus dem Meer stieg, dann schmolzen alle seine Sinne und seine Begierde war grenzenlos. Er wollte Philira haben. Er musste sie haben, mit all seiner Macht und Lust. Wenn da nicht Rhea wäre. Kronos war listig. Und er verwandelte sich kurzerhand, als Gott konnte er das, in ein Pferd. Natürlich in ein sehr kluges, unglaublich edles Pferd. Pirschte zum Meeresufer, wartete, bis Philira aus dem Meer stieg, ergriff sie, die Ahnungslose, die Wehrlose, zog sie fest an sich und vereinigte sich mit ihr im wilden Galopp. Als dann die Geburt kam, war beider Entsetzen groß. Sie hatten einen Zentauren gezeugt, halb Mensch, halb Pferd. Zu jener Zeit die wildesten Wesen, wo sie aufkreuzten, gab es Tod und Verwüstung. Ganz klar, dass Rhea das erfuhr und wutschnaubend zu Kronos eilte. Die Äckernis, Athlir! Was hast du, Elender, getan? Hast mich betrogen, hast dich mit Philira herumgetrieben, hast dieses schreckliche Monster gezeugt. Aber liebste Rhea, siehst du denn nicht, dass ich gar nicht der Vater sein kann? Und dabei blickte er an sich herunter. Bin ich etwa ein Pferd? Mipos miasume allogo? Aber Rhea beruhigte sich nicht, bis er, der arme Titan Kronos, hoch und heilig bei der Unsterblichkeit aller Götter des Olymps schwor, nicht der Vater zu sein. Das ganze göttliche Drama beobachtete Gott Apollon. Er sah die trostlose, hilflose, verlassene Philira am Meeresufer, den kleinen Zentauren im Arm, und sie weinte bitterlich. Apollon hatte unglaubliches Mitleid mit beiden. Sei nicht verzagt, liebe Philira, gib ihn mir. Du wirst eines Tages noch voller Stolz von deinem Sohn ganz und gar Erstaunliches hören. Ach du Apollon, du willst ihn nehmen? Aber bitte, bitte beschütz ihn gut. Es schmerzt mich sehr, ihn herzugeben. Ach, ich habe ihn Chiron genannt. Sei sicher, ich werde ihm göttlichen Schutz geben und ihn in allen Künsten unterweisen, deren ich selbst fähig bin. In Philosophie, Mathematik, Medizin, Poesie, in Liebe und Gerechtigkeit. Denn ich sehe, dass Chiron eine edle Seele in sich trägt und keinesfalls ein mordlistiger Wüstling wird. Ach, so sei es dann. Leb wohl, mein Kleiner, leb wohl. Na isse kala, tote, na sisis, kina eftig hisses. Apollon nahm Chiron und Seite an Seite gingen sie im Glanz der Abendsonne weiter. Und weiter. Und bald waren sie im dichten Walde Thessaliens verschwunden. Auf dem Berg Pelion war nun sein Zuhause. Chiron wuchs heran und ganz wie es Apollon versprochen hatte, wurde er der Weiseste, der Klügste, der Gerechteste unter allen Zentauren, die ihn sogar bewunderten und schätzten. Aber Chiron war oft sehr einsam. Er sehnte sich auch nach Liebe, doch im Bewusstsein, ein Monster zu sein, glaubte er nicht daran, jemals das Wunder der reinen Liebe zu erfahren. So zog er sich immer mehr zurück, spielte auf seiner Flöte, dem Diavlos. Auf dem Olymp sagte man, dass er mit seiner Musik sogar Kranke heilen konnte. Eines Abends schritt er wieder einmal in den nahegelegenen Wald und musizierte. An diesem Abend war seine Musik von solch silberhellem Klang so überaus göttlich. Chariklo, eine Tochter Apollons, hörte diesen wundersamen Klang. Magisch angezogen folgte sie dieser Musik und stand plötzlich vor Chiron. Oh, sie erschrak heftig und wollte davonlaufen. Aber Chirons Musik fesselte sie dermaßen, dass sie sich nicht vom Fleck rühren konnte. Sie stand sprachlos und zutiefst berührt vor diesem Monster. Auf wundersame Weise legte sich jegliche Angst. Zaghaft ging sie auf Chiron zu, schaute in sein Antlitz, sah die unendliche Güte in seinen Augen. Wie ein Wunder erblickte sie die Reinheit seiner Seele. Es war übermenschlich, göttlich. Chariklo streichelte zärtlich seinen Kopf, seine starken Schultern, fuhr liebevoll über das glänzende Fell seines edlen Pferderückens, schmiegte sich an ihn und war fortan von tiefer Liebe zu Chiron entbrannt. Chiron hatte im Lauf seines kommenden Lebens viele Schüler, die ihn von Herzen liebten, zum Beispiel Nestor, Theseus, Asklepios, Odysseus und Achill, ach und viele mehr. Sein liebster Schüler aber war Herakles. Ach, Herakles war weniger sein Schüler als vielmehr sein innigster Freund, war er doch ebenso wie Chiron von Kraft, Heroismus und Erhabenheit. Nur, also mit seinem Zorn, da kam Herakles nicht gut zurecht. Chiron versuchte all seinen Schülern mit sehr viel Ausdauer den Sinn für Gerechtigkeit und vor allen Dingen die Beherrschung ihrer Leidenschaften und die Zügelung ihres Zornes einzuschärfen. Kämpft stets gegen den Zorn an, beherrscht eure Begierden. Doch keiner hörte auf ihn. Auch Herakles kam es wegen seines Zorns oft zu heftigen Auseinandersetzungen. Herakles, Philemon, mein Freund, ich weiß, dass du übermäßige Kräfte besitzt. Du hast Mut, du besiegst das Böse. Aber ich sehe, dass du vor allen Dingen Kraft deines Zornes diese Kräfte wundervoll bringen kannst. Das ist nicht gut, wenn Inekalo. Ach, Chiron, ich brauche diesen Zorn. Er ist die Kraft, die mich antreibt. Verstehst du das denn nicht? Nein, denn Zorn macht blind. Und eines Tages könnte es sein, dass du deinen eigenen unschuldigen Freund im blinden Zorn tötest, ohne es zu wollen. Ach, was redest du denn da? Ich werde doch niemals meinen Freund töten. Und hör doch auf, Delos Pandon, ich habe jetzt genug von allen deinen Warnhinweisen. Ich mag nichts mehr hören. Herakles drehte sich abrupt um und ohne ein weiteres Wort verschwand er. Chiron war traurig über den Verlust seines Freundes. Er nahm seine geliebte Chariklo, verließ Thessalien und ging mit ihr weit nach unten in den Süden des Landes. Dort lebten die beiden zurückgezogen in aller Harmonie. Indes, Herakles hatte gerade die vierte seiner 12 Aufgaben erledigt, den Kampf mit dem erymantischen Eber. Er war erschöpft, hungrig und durstig. So ging er zu Pholos, einem ururalten Zentauren, und bat um Essen und Trinken. Dieser gab dem Helden allerdings nur recht wenig. Wie? Soll das etwa alles sein? Wisst ihr nicht, was ich gerade geleistet habe? Gebt mir von dem Wein dort. Akkus? Ja, von jenem dort, in dem großen Krug. Nein, mein Herakles, den kann ich euch nicht geben. Es ist der Wein des Dionysos, den er den Zentauren schenkte. Ich habe die Aufgabe, ihn zu bewachen. Ich kann ihn euch nicht geben. Herakles aber brüllte lauter. Sein Zorn erwachte plötzlich, ohne dass er es wirklich wollte. Er erschreckte den Pholos sehr. Bitte, Herakles, wenn ich den Krug öffne und der herrliche Duft des Weines herausströmt, dann werden die Zentauren kommen und ihr wisst doch, dass es Tod und Verwüstung geben wird. Aber Herakles drohte noch mehr. Sein Zorn wuchs, sodass Pholos nicht anders konnte, als den Krug zu öffnen. Kaum hatte sich der blumige Duft ausgebreitet, als schon 100 wütende Zentauren herbeigaloppierten, mit dicken Knüppeln und riesigen Steinen bewaffnet. Herakles war sich seiner Kräfte so sicher, sodass er einen nach dem anderen mit seinen Pfeilen niedermetzelte, sie weiter verfolgte, zurückdrängte, weiter und weiter nach Süden. Der Kampf war unendlich blutig, so viele Tote überall. Und niemand bemerkte, dass Chiron längst herbeigeeilt war, um den Zorn des Herakles zu besänftigen. Doch plötzlich ein markerschütternder Schrei und augenblickliche Stille. Chiron, der friedlich vermitteln wollte, war von einem Pfeil getroffen worden und sank in die Knie. Herakles riss seine Augen weit auf. Er erschrak zutiefst, denn er kannte seinen Freund Chiron und eilte zu ihm. Er wusste, dass es sein Pfeil war, der Chirons Knie verletzt hatte. Chiron, mein Meister, du, mein Freund Philemu, verzeih mir. Oh, vergib mir. Lasst mich statt eurer Leiden, Chiron, ich flehe dich an. Vorsichtig zog er den Pfeil aus der Wunde und versorgte sie so, wie er es einst von Chiron gelernt hatte. Aber die Wunde heilte nicht, denn der Pfeil war mit dem Gift der Hydra getränkt. Und so wusste Chiron, dass er ewig mit unsäglichen Qualen leben musste, denn er war unsterblich. Sein Körper, genauso seine Qualen. Bitterlich flehte er Zeus an. Zeus, du Allvater, ich flehe dich an. Nimm mir meine Unsterblichkeit, schenke sie Prometheus und lass mich in Frieden gehen. Vergib dem Herakles, denn er wollte mich ganz gewiss nicht verletzen. Hilf ihm, seinen Zorn zu besiegen. Zeus hatte großes Mitleid, war gnädig und schenkte ihm einen gnadenvollen, ewigen Schlaf. Herakles, mein Freund Philemu, flüsterte Chiron in seinen letzten Atemzügen. Herakles, kämpfe weiter, kämpfe, kämpfe gegen deinen größten Feind, Herakles, kämpfe gegen den Zorn, Kämpfe! Dann fiel sein Haupt zur Seite. Chiron starb. Herakles beugte sich über ihn und armte ihn und weinte. Er staunte sehr, denn es waren die ersten Tränen seines Lebens. Die ganze Zeit stand Zeus unbemerkt daneben. Er nahm Chiron vorsichtig, liebevoll aus den Armen des Herakles und trug ihn, den Edlen, weit, weit hinauf ans Firmament, wo wir ihn auch heute noch als Sternbild im Schützen sehen und auch verehren können.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.